Heute verbindet das Feature Bildlandschaften und Wortlandschaften unter freiem Himmel, Hören und Sehen. Die Bilder, von denen gleich in ganz unterschiedlichen Texten die Rede sein wird und über die die Autorinnen und Autoren erzählen werden, können Sie sich im Internet anschauen unter swr2.de. Dort finden Sie unter dem Menüpunkt Programm unseren Menükalender und unter dem Datum 11. Juli diese Sendung mit einer Bildgalerie. Bildlandschaften und Wortlandschaften sind zurzeit in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe in der Ausstellung Unter freiem Himmel verbunden. Kuratiert hat diese Ausstellung die Kunsthistorikerin und Literaturkritikerin Kirsten Vogt. 53 Schriftstellerinnen und Schriftsteller und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat sie eingeladen, Texte zu Landschaftsbildern aus den Beständen des Museums zu schreiben. Es geht also in der Ausstellung nicht allein darum, die ästhetische Attraktivität der ausgestellten Landschaftsbilder aus den Jahren 1410, 1420 bis 2007 zu analysieren, sondern darum, welche Möglichkeiten der Interpretation in die Landschaftsbilder bieten. Auch wird in dieser Ausstellung dazu ermuntert, das im angloamerikanischen Sprachraum schon seit langem bestehende Nature Writing vorzustellen. Naturerfahrung in ästhetisch erlebbare Form überführen, könnte man Nature Writing definieren. In diesem Falle eine Bildwelt auf die eigene Naturerfahrung zurückzuführen.
Man hatte so einen ganzen Strauß von möglichen Bildern, die Kolleginnen in Karlsruhe uns angeboten haben, den ausgewählten Autorinnen und Autoren. Und das ist schon mal eine sehr komfortable Situation als Autor, dass man sagen kann, ach prima, ich kann mir jetzt was aussuchen. Dann hat man ein bestimmtes Konvolut zurück nach Karlsruhe gemeldet und dann war es ein bisschen wie Weihnachten, weil man nicht wusste, was wollen die jetzt wirklich von dir. Und dann kam dieser Vorschlag mit Josef Anton Kochs Via Mala, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Das fand ich aber ganz spannend und das war für mich auch eine Herausforderung. Da dachte ich, okay, du hast dieses Bild jetzt in den Ring geworfen und jetzt haben sie es dir zurückgespielt und damit möchtest du jetzt was machen. Und das ist dann sehr befreiend, wenn eine Erkenntnis gelingt, die ich nur im Schreiben finden kann. Denn der Vorteil dieser Methode besteht auch darin, dass ich tatsächlich anschauliche Erkenntnis im Schreiben gewinnen kann. Also mir ist es gelungen, ein bestimmtes Phänomen anschaulich zu fassen und damit gibt es das dann auch.
Richard Hoppe-Seiler, Professor für Kunstgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum.
Ja, es ist eine große Freude gewesen, das zu machen, weil man unglaublich schöne, inspirierende Kontakte hat dabei, selber so vieles lernt, sich der Blick verändert, die Horizonte öffnen, weiten, die Horizonte wechseln auch und weil es dann auch genauso viel Spaß macht zu beobachten, wie das Publikum mit der Ausstellung umgeht, nämlich sehr achtsam, still, versunken in die Bilder und in die Texte, lauschend, schauend. Es macht ganz viel Spaß, weil es eine andere Erfahrung ist im Museum als ja, sehr häufig oder üblich. Da verändert sich schon einiges. Auch Autoren, die sagen, ich habe eigentlich gar nichts mit Landschaft am Hut, die plötzlich da Feuer fangen oder sagen, das interessiert mich jetzt doch, mir ist dazu was eingefallen.
Kirsten Vogt, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Kuratorin der Ausstellung Unter freiem Himmel.
Zur bildenden Kunst fehlt mir immer der direkte Zugang. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich vor ein Bild trete, ich sehe erst einmal überhaupt gar nichts. Und deswegen habe ich mich dann wahrscheinlich auch dazu belesen.
Katrin Schmidt, Schriftstellerin. Zuletzt erschien ihr Roman Kapocks Schwestern.
Also die Alpenwelt, wie sie dargestellt ist auf dem Bild, ist ja imposant. Die Konturen des ganzen Felsmassivs sind eindrücklich. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Und dann auch gleichzeitig eine Komposition einer Landschaft, die man ja so nicht mehr findet. Ganz speziell auch in diesem Fall nicht mehr findet.
Bruno Streit, Professor für Ökologie und Evolution an der Universität Frankfurt am Main.
Ich habe durch diesen Katalog möglicher Bilder durchgeblättert und habe eigentlich ein bisschen aus dem Bauch raus entschieden. Mir schien diese Atmosphäre in dem Bild, vielleicht hing es daran, dass ich im Dezember diese Bilder vorgelegt bekam, mir schien diese sommerliche Stimmung und der Blick in die Landschaft erstmal sehr verlockend. Und das hat mich neugierig gemacht und deswegen hatte ich richtig Lust dazu, über dieses Bild zu schreiben, weil es mir so nahe ging. Und ich habe entdeckt, dass diese Landschaft auch ein Teil jener Landschaft ist, die ich früher mal gelegentlich durch durchwandert habe. Also das hat das Interesse noch gesteigert.
Udo Weilacher, Professor für Landschaftsarchitektur und industrielle Landschaft an der TU München. Georg Scholz, Landschaft bei Berghausen, 1924 bis 25. Der Idylle Misstrauen von Udo Weilacher.
Endlich Mittagsrast. Die Junisonne steht hoch am Himmel und von seinem schattigen Plätzchen am Nordhang des Pfinztales aus blickt er hinüber nach Osten, wo Berghausen am Fuße des bewaldeten Hopfenberges liegt. Nein, er ist keiner der wohlhabenden Bauern und Winzer, deren Äcker und Weinberge das Bild der hügeligen Kulturlandschaft im Kraichgau prägen. Er ist vielmehr wohl einer der zahllosen Land- und Erntearbeiter, die auf den Feldern bis zu 20 Stunden am Tag für kargen Lohn schuften müssen, um ihr Überleben zu sichern. Sein Arbeitstag begann vor Sonnenaufgang zwischen 3 und 4 Uhr morgens und an Frühstück war nicht zu denken. Jetzt hat er Heurechen und Hut für einen Moment zur Seite gelegt und darf eine kurze Mittagsrast einlegen mit einer Flasche Bier und Essen aus dem Henkelmann. Seit er aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrt ist und nichts mehr in seinem Leben so ist, wie es vorher war, muss er sich seinen bescheidenen Lebensunterhalt auf diese Weise sichern. Doch wie lange wird das noch gut gehen? Lange vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wuchsen in Berghausen bereits die Fabrikschlote in die Höhe und signalisierten schon von Weitem, dass im einst beschaulichen Tal der Pfinz längst eine neue Ära angebrochen war, das Zeitalter der Industrie. Auf den Schlachtfeldern des Weltkrieges hatten neue technische Entwicklungen bereits Einzug gehalten, und nun drängen die Maschinen auch in die Landwirtschaft, arbeiten viel effizienter als Menschen. Deshalb braucht man seit Jahren immer weniger Arbeitskräfte auf den Äckern und Feldern. Ob er vielleicht doch noch in einer der Fabriken im Pfinztal oder im nahegelegenen Karlsruhe eine besser bezahlte Arbeit finden könnte? Los jetzt, genug gerastet, zurück an die Arbeit.
Naja, zunächst mal ist das für uns auch in unserem eigenen Fach, wenn ich darauf verweisen darf, ganz wichtig, sich in den Menschen in der Landschaft zu versetzen. Wir planen und gestalten Landschaft ja nicht nach irgendwelchen Funktionsprinzipien und nach irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten, sondern wir planen Landschaften für Menschen und für Natur. Und das heißt, sich in den Menschen zu versetzen, in ihn hineinzuversetzen, eine ganz wichtige Situation. Und ich habe mich natürlich auch ein bisschen gefragt, warum hat sich jemand dort niedergelassen und was hat er möglicherweise vor sich gesehen? Also was hat er versucht darzustellen in diesem Bild? Und sich da in die Situation zu versetzen, hilft vielleicht auch ein bisschen aus dem Bild oder im Bild Dinge zu lesen, die für den Maler ganz entscheidend gewesen sind. Ich habe natürlich bei der Recherche auch ein Stück weit erfahren, dass Georg Scholz im Ersten Weltkrieg gewesen ist, also aktiver Kriegsteilnehmer war. Und ich habe mich gefragt, wie kann jemand nach solch schockierenden Erlebnissen sich einfach hinsetzen und ein Landschaftsgemälde malen? Auch das hat mich sehr beeinflusst und beeindruckt und hat dazu geführt, dass ich diesen Zugang gewählt habe. Es wirkt wie eine Baukastenlandschaft, wie eine fast eine Spielzeuglandschaft, wie eine Eisenbahnlandschaft. Jedenfalls sind die Elemente unglaublich klar voneinander abgrenzbar und dieser Landschaft fehlt fast schon das, was Landschaft in Realität ausmacht, nämlich diese unglaublich komplexe Vernetzung, Vermischung, der Übergang der unterschiedlichen Grüntöne, der Nutzungsformen. Also da hat jemand sehr analytisch gearbeitet.
Und so malte Georg Scholz auf sachliche Weise mit protokollarischer Präzision nicht nur das Bild einer Landschaft, sondern porträtierte auch das Befinden einer Gesellschaft, die nach den Schrecknissen des Ersten Weltkrieges nach einer neuen Identität suchte. Am Zustand einer Kulturlandschaft lässt sich ästhetisch, das heißt sinnlich, wahrnehmbar gut ablesen, in welchem Zustand sich eine Gesellschaft befindet.
Was ist es denn eigentlich, was uns emotional berührt? Es ist dieser wunderbare Sommerhimmel, diese schönen Wetterwölkchen an blauem Himmel. Es ist diese fein, sorgsam kultivierte Landschaft. Es sind die Bäume, die da vorne stehen. Auf den ersten Blick fängt uns dieses Bild eigentlich sofort ein, weil es spiegelt ein Bedürfnis wider, das wir selber haben. Und erst auf den zweiten Blick wurde es mir so ein bisschen unwohl bei der Betrachtung dieses Bildes. Und ich habe gedacht, Mensch, da bin ich dem Maler sofort auf den Leim gegangen. Ich habe ihm sein Bild erstmal emotional im ersten Moment abgekauft und erst beim zweiten und beim dritten Blick stellt sich so gewisse Zweifel ein, weil da fehlt so vieles, was dann doch die Emotionalität einer Kulturlandschaft letztlich ausmacht. Es fehlen vor allen Dingen die Menschen in diesem Bild. Es ist kein einziger Mensch zu sehen.
Wir haben ja immer eigentlich die Erfahrung, dass das auch bedenkliche oder kritisch zu sehende oder sogar das Unschöne durch die ästhetische Bearbeitung, durch die Vermittlung eben wahrnehmbar wird und auch als angenehm wahrnehmbar wird.
Josef Anton Koch, das Hospiz auf dem Grimselpass, 1813. Passüberquerung auf Säumerpfaden, von Bruno Streit.
Wir blicken in die Berner Alpen auf 1900 Metern über dem Meer. Ein Säumerpfad führt vorbei zur noch einmal 300 Meter höher gelegenen Passhöhe. Ein Hospiz, hier noch in der Wortbedeutung einer Herberge, grüßt einladend inmitten hoher Massive an einem Bergsee. Das Felsenmassiv leuchtet uns in satten Farben konturiert und akzentuiert aus dem Bild entgegen. Der Pfad über den Grimselpass ist Teil einer Fernreise- und Handelsroute zwischen dem Piemont und dem Burgund. In jedem Alpental erzählt man sich Geschichten von früher, so auch hier. Das Geschlecht der Zähringer, Begründer vieler Städte wie Freiburg und Bern, drängte hier im Jahre 1211 über die Berner Grenze ins Wallis, wurde aber von den Wallisern auf der Passhöhe gestoppt. 800 seiner Soldaten sollen in den See auf der Passhöhe getrieben und ertränkt worden sein. Es mag nur eine Sage sein, aber Sagen sind im Bewusstsein der Alpenbewohner wie feste Ereignisse verankert, an welche Flur- und Gewässernamen erinnern. Auch hier heißt der geheimnisvolle See weiter oben auf der Passhöhe heute noch Totensee.
Dort, wo wir hier stehen, wo der Maler stand, da ist heute eine riesige Wassermasse. Wir sind also wahrscheinlich 30, 40 Meter, vielleicht 70 Meter unterhalb der Oberfläche, dort wo wir heute sind. Dieses Haus, was wir heute sehen, das Hospiz am Grimselsee, ist bis auf die Grundmauern abgetragen worden in den 1920er Jahren. Also die Landschaft gibt es so nicht mehr und das führt auch zu einer gewissen Schwermut, wenn man das als Biologe, als Ökologe sich anschaut.
Das Besondere dieses Karlsruher Experiment lag und liegt ja darin, dass es ganz unterschiedliche Zugänge zu den Bildern gibt.
Also für mich gilt das auf jeden Fall. Ich habe mich allerdings auch zeitlebens bemüht, sozusagen wissenschaftlichen Zugang zur bildenden Kunst zu finden und bin daran immer regelmäßig sehr schnell gescheitert, weil mir Begrifflichkeiten fehlen, weil mir einfach die kunstwissenschaftlichen Voraussetzungen fehlen, ich dann keine Lust habe, mir die anzueignen. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich vor ein Bild trete, ich sehe erst einmal überhaupt gar nichts. Und dann ist es ein ewiges Hin und Her und dann bin ich bei meiner eigenen Geschichte, die ich mir dann selbst erzähle.
Karl Friedrich Lessing, das Bodetal im Harz, 1871. Kuhlmanns Visionen, von Katrin Schmidt.
Wischniewski hockte mit den anderen noch nahe beim Feuer am Flussufer, während die drei Bielers, von Stein zu Stein springend, sich aufgemacht hatten, das Wasser zu überqueren, um nach Kuhlmann zu sehen. Bar jeden Kriegsgeräts, jeder Rüstung, lag der im Grase und grunzte. Zu viel war gewesen, was er als Flüssignahrung zu sich genommen hatte am gestrigen Abend, so dass er schließlich auf steinernem, grasbewachsenem kleinen Plateau zur Ruhe gekommen war, während die Gefährten für die Nacht den Schutz des steil aufragenden Felsens gesucht und dafür die Bode durchwartet hatten. Nur Monkmeier hatte darauf bestanden, bei Kuhlmann zu bleiben, damit er bei Dunkelheit nicht etwa ins Flüsschen falle, mit dem Gesicht ins Wasser, mit dem Kopf auf Granit. Kopf auf Granit war eine schwere Drohung für Monkmeier, dessen Vater einst an einer Bordsteinkante umgeknickt und in die Irre gestürzt war, die ihn seitdem umnachtete. Wischniewski wusste davon. Er arbeitete mit Monkmeier im Baubetrieb Aalfischer in Treseburg, auf unterschiedlichen Stufen der Hierarchie zwar, was ihnen aber nichts ausmachte, denn sie kannten sich von Kindesbeinen an und waren schon als dünne Heringe gemeinsam durch manch dicke Luft geschlittert. Kuhlmann war neu. Über ihn hatten sie ein bisschen lachen müssen, als es an ihre diesjährigen Rollen gegangen war. Wie aus dem Moostop war es Wischniewski entfahren, als Kuhlmann etwas über seine Aufgabe hatte erfahren wollen. Er war aus Berlin zu ihrer Rollenspielgruppe gestoßen und sie hatten ihm fürs Erste den Part einer Geisel zugeteilt, zum Kennenlernen sozusagen. 5 Harzschützen, jene legendären Partisanen, die das Kernland des Harzes gegen alle Seiten verteidigten und sie daran hinderten, ins Gebirge vorzustoßen, standen jeweils 2 Söldnern der katholischen Liga, Wallensteins und des Kaisers gegenüber und gaben sich mannhaft. Wallensteins Zweiertruppe hatte eine Geisel gegen eine Kuh eintauschen sollen, die die Bielers in Form eines riesigen schweinernen Rostbratens bei sich trugen. Sie verteidigten ihn. Geisel blieb also Geisel, hatte aber vom Rostbraten danach freilich ein gutes Stück abbekommen. Ja, einen Teil ihres Urlaubs gaben sie jedes Jahr dran, kostümiert andere Zeiten aufzusuchen als dieses 21. Jahrhundert, das auf einmal so dicke damit tat, von Leuten über 30 sowieso nicht mehr verstanden zu werden. Es stimmte schon. Irgendwie waren sie alle Digital Immigrants und brauchten die Sekunden, die bei einem Blickwechsel verstrichen. Aber das Immigrantendasein hatte zumindest ausgereicht, übers Netz nach Interessenten wie Kuhlmann zu suchen, die in den 30-jährigen Krieg zu ziehen bereit waren. Das Netz war es auch gewesen, das ihnen Bezugsquellen für Helme, Rüstungen und Schwerter offenbart hatte. Ja, sie waren gut aus oder besser eingerüstet, wie Wischniewski stets meinte. 10, 12 Leute kamen noch jedes Mal zusammen. Die Bielers standen etwas ratlos um den Schlafenden, während Monkmeier in seiner modergrünen Kluft im Schlamm stocherte. Vorsichtig streckte die Sonne ihre Fühler nach der Bergflanke aus und schob sie über die Wasseroberfläche langsam in ihre Richtung. Eine Wolke wollte den Eindruck erwecken, sich zwischen den Gipfelstöcken verfangen zu haben. Aber kein Mitleid kam auf. Sie würde, wenn der Tag sich durchgesetzt hatte, hinweggefetzt sein. Hoher Sommer bereitete sich darauf vor, sein Grün ins Braun zu schicken. Dass es auf dem Weg dorthin in Rot und Gelb lodern würde, ahnte es derzeit nicht, wie auch die Männer nicht ahnten, was Kuhlmann zum überstürzten Trinken gebracht hatte am Abend zuvor und was auch nicht aufgehört hatte, während er schlief und während sie alle geschlafen hatten. Monkmeier zugegeben in Hab-Acht-Position. Wischniewski war von den Männern ums Feuer der Einzige, der einen Blick für das Geschehen dort drüben hatte. Seinen Freund sah er erst, als er die Augen zusammenkniff. Monkmeier schien sich der Landschaft anverwandelt zu haben, während Kuhlmanns weißes Hemd von ihr abstach. Gestern hatte es Bekanntschaft geschlossen mit dem Inhalt einer Ketchupflasche, der, nun getrocknet, immer noch nach Blut aussah. Kuhlmanns Hand ruhte nahe der vermeintlichen Wunde auf dem Bauch und ließ ihn mehr tot als lebendig erscheinen, was Wischniewski beunruhigte. Er musste sich bemühen, seine Gedanken vom Flattern abzuhalten. Kuhlmann kannte diese Gegend. Als 14-Jähriger war er, ein Jahr bevor sein Land sich zwar nicht in Luft auflöste, aber dennoch von der Bildfläche verschwand, mit seinem Freund Hettcher zu einer Harzwanderung aufgebrochen. Auf seinem Rücken das Zelt, auf dem seines Freundes der Rucksack mit baumelndem Kochtopf. Durch dieses Tal waren sie gewandert und hatten nach Königshütte noch ein Stück die warme Bode begleitet, ehe sie im Wald abgetaucht waren. Nach Entdeckung und Abenteuer stand ihnen der Sinn, der schon mal mit ihnen durchgehen konnte. Der Forst hatte Pilze bereitgehalten, die sie, in Scheiben geschnitten, nach dem Wenden in Ei und dem Wälzen in Semmelnbröseln brieten. In manchem Dorfkonsum hatten sie Brot und Malzbier gekauft. Gemüse und Obst jedoch über Zäune besorgt. Einen Platz fürs Zelt fanden sie überall Und als sie es am 7. Morgen verlassen wollten, stand draußen ein Mann in Zivil, der sie erwartet zu haben schien. Er ließ sich herab, eine Klappkarte zu zeigen, die sie mit verquollenem Morgenblick gar nicht wahrnehmen konnten, und forderte sie auf, ihm ins nächste Dorf zu folgen. Dabei beugte sich die Tasche seiner weiten Hose nach vorn aus, als richte er eine Waffe auf sie, was ihre Glieder ins Schlottern brachte. Sicher, sie wussten, dass sie sich in Grenznähe aufhielten, wären aber nicht darauf gekommen, ins Sperrgebiet eindringen zu wollen. Der Mann brachte sie zum Polizeirevier und vernahm sie ein. Bellte, dass nahe Rüdersdorf, wo sie damals gewohnt hatten, ein Mann ermordet worden sei. Er müsse natürlich wissen, ob sie mit diesem Mord etwas zu tun hätten und sich womöglich nach drüben absetzen wollten. Hettje reagierte anders als Kuhlmann, voller Angst. Hettje schiss ein. Hettje saß auf dem Stuhl und schlotterte, flehte. Hettje hatte ein zur unkenntlichen Fratze verzogenes Gesicht, in dem die Fragen, die in sein Jungsherz gestoßen wurden, als Verzweiflung wieder an die Oberfläche kamen. Unbeantwortet. Hettje tat Kuhlmann leid. Er wusste nicht, was er hätte tun können, ihn wieder zu sich zu bringen. Dem Kerl bereitete es offenbar zunehmend Vergnügen, die Folgen seiner Befragung zu registrieren, die nun schärfer und ganz auf Hettje konzentriert vonstatten ging. Nach Stunden gellte das Telefon, brachte den Mann zur Raison, der sich auf einmal straffte, sie eindringlich verwarnte und in die Jugendherberge des Nachbarortes befahl, falls sie vorhätten, noch länger in der Gegend zu verweilen. Ihren Aufenthalt dort würde er überprüfen. Erst einmal hatte Kuhlmann Hettje auf der Toilette aus den stinkenden Hosen geholfen, die er später in einer Mülltonne versenkte. Dann waren sie losgegangen, tatsächlich zum Nachbarort, aber nur, um dort den Bus nach Nordhausen zu nehmen oder in eine andere Stadt mit einem Bahnhof, von wo aus ein Zug sie wegbefördern würde, zurück in Richtung Berlin. Diese Begebenheit hätte er womöglich 1-2 Jahre später als lächerlich einzuordnen gelernt. Wäre nicht Hettje am Straßenrand, gerade als ein Lastwagen sich näherte, zusammengebrochen und unter die Räder geraten. Seitdem hatte er nur noch einen Fuß. Und seitdem griffen die Träume nach Kuhlmann, die Visionen, mit denen er leben gelernt hatte, denen er jedoch nicht ausweichen konnte. Kuhlmann hielt die Augen geschlossen, während die anderen auf ihn niederblickten und sich fragten, ob es ihm gut gehe. »Geht es ihm gut?« rief ihnen Wischniewski vom gegenüberliegenden Flussufer zu. »Alles im grünen Bereich«, murmelte Kuhlmann da, die Augen geschlossen und wusste, dass er nun bald würde aufstehen können, als wisse er nicht, was ihn gestern geritten hatte.
Ja, das war wirklich eine Minutensache. Ich habe mir die Bilder angeguckt und kam auf dieses Bild und mir fiel sofort eine Geschichte ein, die mir mein Mann erzählt hatte. Der hatte nämlich als junger Mann, so mit 14, 15 Jahren, mit einem Freund eine Wanderung gemacht in genau diesem Gebiet. Wir waren als Familie dort auch gewesen, hatten dort, ich glaube, es war 1986, einen Urlaub gemacht. Und dieses Bild sprach mich also insofern sofort an, als ich a. eine Geschichte damit verband und zweitens einen visuellen Eindruck von diesem Bodetal habe.
Dieses Hineinversetzen in die Bilder kann über zweierlei Wege geschehen. Einmal über den sehr biografischen, autobiografischen Weg, dass Naturerfahrung mit einfließt in das Bild, also gemachte, erlebte, eigene Naturerfahrung in die Betrachtung der Landschaft, die im Bild eben vorhanden ist. Die andere Möglichkeit ist natürlich, sich sehr stark imaginativ in Landschaften hineinzubegeben, also Landschaften zu verlängern oder mit Geschichten zu füllen, auch Landschaften, die man selbst weder betreten hat, noch die einen jetzt an persönlich gemachte Exkursionen erinnern oder Natureindrücke, die man hatte. Beides funktioniert und beides tun Schriftsteller und damit erweitern sie eigentlich den Bildraum über den topografischen Raum hinaus zu einem Imaginationsraum. Das kann mal eine Seelenlandschaft natürlich sein, die daraus entsteht. Es können auch politisch plötzlich interpretierte Landschaften sein oder psychologisch gedeutete Landschaften. Das hängt ganz vom Temperament des jeweiligen Autors ab und daran orientiert es sich, was hat er ausgewählt, was interessiert ihn, was treibt ihn gerade im Moment um. Wir haben Phänomene, wo einen Text, eine Textarbeit, die gerade im Umfeld des jetzt entstandenen Textes für das Buch oder für diese Ausstellung auch sich in dem kleinen Text vielleicht mit abbildet. Also sowas kann man auch feststellen, thematische Interessen, die sich plötzlich kreuzen.
Franz der Hamilton, Konzert der Vögel um 1670. Konzert der Vögel von Jan Wagner.
Wie sie piepsen und wie alles kreischend durcheinander rennt. Aristophanes. Stellt euch vor, dass sämtliche Vögel der Welt sich in einem Baum versammeln. Meise und Dompfaff, das leuchtende Segel des Schwans, Wacholderdrosseln, Amseln. Als zögen sich Meere und Seen zurück und konzentrierten sich in einer Pfütze. Als tanzte alles Licht als gleißender Fleck auf einer Nadelspitze. Sittich und Zaunkönig, fett wie Bourbonen die Turteltauben, Stieglitz, Kiebitz, Ammer und Kleiber, die Stare mit ihren purpurnen Ordenstrachten, Eichelhäher, Emu. Mit Weiß gesegnet das Blässhuhn, Pelikan, die Ente, die durch sich selbst hindurchtaucht, Reiher und Trappe, Sperber, Kormoran, mitten in all dem Lärm der lodernde Ara. Wie armselig unsere eigene Sprache verglichen mit jener der Vögel klingt. Heckenbraunelle, Grasmücke und Lerche, Wiedehopfe, Auerhähne, Fink. Während die Stille wächst, man hört die Saat im Ackerboden bersten, in den Kirschen die Süße sich ballen, hört das Blut durch seine eigenen Adern rauschen. Elstern, Strauße, Ziegenmelker, Kuckuck, der Adler mit der Orgel seiner Flügel, Kranich und Käuzchen, Rebhuhn, Kakadu, Falke, Mäusebussard, Eisvogel, Störche, Sperlinge und Nachtigallen, nur der Uhu nicht, den ein paar Leute die üblichen Strolche an die Scheune nageln, wie irgendwelche Thesen, ein Pamphlet.
Es gibt in Mitteleuropa keine unberührte Naturlandschaft mehr, das ist, glaube ich, sowieso klar. Der Mensch hat jeden Quadratmeter längst verändert und verwandelt. Und hier zeigt sich der Beginn eines neuen Landschaftstyps, wenn man so will, der geprägt ist von künstlichen Elementen und natürlichen Elementen, die sich jetzt anfangen, miteinander zu verweben und ein neues Ganzes zu bilden. Allerdings in diesem Frühstadium, würde ich jetzt fast sagen, so wie es jetzt Scholz gemalt hat, kann man die Elemente, könnte man auch leicht raussezieren. Das wäre leicht möglich. Das geht heutzutage nicht mehr. Heute haben wir so ein dichtes Geflecht von Bahntrassen und von Straßen und Industriebauten und, sodass die in Anführungszeichen technischen Komponenten und die natürlichen Komponenten gar nicht mehr so sauber auseinanderdividieren kann.
Erst formen wir unsere Umwelt und dann formt sie uns, stellte der Kulturhistoriker Hermann Glaser bereits 1968 treffend fest. Und viele Menschen fürchten heute um die Identität ihres Lebensraumes. Sie verändern ihre Umwelt kontinuierlich, um besser leben zu können, fühlen sich jedoch von der Fremdartigkeit neu entstehender Landschaftsbilder bedroht, denn die signalisieren einen Wandel von Lebensqualität und Lebensstil. Aktuell werden insbesondere die ausgedehnten Energielandschaften mit ihren Windparks, Solarfeldern, Raps- und Maismonokulturen als gestalt- und charakterlos beschrieben, weil sie nicht mehr den landschaftsästhetischen Idealbildern der vorindustriellen Zeit entsprechen. Unverbaute Landschaft gilt heute als ein wertvolles Gut, dessen Verbrauch nahezu ungebremst voranschreitet. Sowohl die emotionale Beziehung des Menschen zu seinem Lebensraum als auch das soziale Gefüge in einer Gesellschaft werden durch das Bild der Landschaft nachhaltig beeinflusst. Im Gemälde von Georg Scholz wird zudem deutlich, wie die gestörte Emotionalität eines Menschen seinen Blick auf die Landschaft verändert. Scholz, der traumatisierte Kriegsheimkehrer, misstraut der Idylle heimatlicher Landschaftsbilder zu Recht und offenbart in seinem malerischen Protokoll der Landschaft bei Berghausen treffsicher die beunruhigenden Anzeichen eines gesellschaftlichen Wandels, der geradewegs in die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges führte.
Das ist eben eine subjektive Beobachtungsprosa zum Teil oder ja, essayistische Art der Auseinandersetzung mit den Bildern. Und wir haben natürlich nicht das Vokabular, was der Kunsthistoriker braucht, wohinter er sich mitunter auch versteckt als Person. Er muss ja eigentlich zurücktreten. Er soll ja nicht perspektivisch subjektiv, sondern eben entlang der Leitfragen seiner Disziplin arbeiten. Und die Künstler, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben eben den Freifahrschein, wie auch immer die Sachen anzugehen, lyrisch oder essayistisch oder mit Fiktionen, die plötzlich sich auch von den Landschaften ganz loslösen und nur noch die Figuren beobachten, sodass das Geschehen unter freiem Himmel dann einfach ein handlungsstarkes Geschehen ist und nicht jetzt die Beobachtung oder Beschreibung der Natur oder ihrer Phänomene.
Das Besondere dieses Karlsruher Experiments lag und liegt ja darin, dass es ganz unterschiedliche Zugänge zu den Bildern gibt. Bei einer Schriftstellerin oder einem Literaten würde ich das fast erwarten. Bei der Kunstgeschichte ist das so ein internalisierter Habitus oder vielleicht auch eine Deformation professionell, dass man natürlich das Bild auch für den sehenden Nachvollzug aufschließen will, wenn man das mal so formulieren kann. Das heißt, ich nehme einen Betrachter an die Hand und führe ihn dann beschreibend durch das Bild. Und damit die Missverständnisse dessen, was ich da sage, möglichst minimiert werden, versuche ich dann, örtliche Eckdaten anzugeben. Aber wenn es dabei bliebe, wäre es auch trocken. Und wenn man sich die Via Mala anschaut, dann merkt man ja, dass in diesem rechts hinten links eine Bewegung in dem Bild drin steckt, die diesen Eindruck von Angst über die Wiedererkennbarkeit einer Physiognomie der Figuren hinaus in die Komposition verlegt. Das kann ich nur erfahren, wenn das mal irgendjemand gesagt hat. Also das ist nicht nur ein formales Durchbuchstabieren, sondern dieses Beschreiben der Komposition ist notwendig, um dem Maler auf die Schliche seiner Sprache zu kommen. Und da drin steckt dann, wenn wir sagen, das vermittelt den Eindruck von Angst oder von Irritation oder von Unsicherheit oder wie man immer das sagen will, dann fragt man sich ja, wie kommt das? Und das kommt dadurch, dass ich vielleicht die Physiognomie eines Menschen in dem Bild wiedererkenne. Das kommt aber vor allen Dingen durch diese bildkompositorischen Maßnahmen, die nicht so offensichtlich sind. Und um denen auf die Spur zu kommen, ist das unser Handwerkszeug. Hat vielleicht was mit Spurensicherung und auch die Kunstgeschichte ist ja nicht zufällig auch manchmal mit kriminalistischen Verfahren verglichen worden.
Thank you.
Josef Anton Koch, das Hospiz auf dem Grimselpass, 1813. Passüberquerung auf Säumerpfaden von Bruno Streit.
Im Reise- und Transportverkehr kündigte sich schon vor 1800 subtil eine gewisse Erweiterung an. Die Säumerpfade und Hospize wurden nun auch von Erlebnishungrigen aufgesucht und Josef Anton Koch war einer von ihnen. Er bereiste die alpine Bergwelt, wo ihn Stille, Frische und Freiheit erwartete. Dabei war jede Reise auch eine kulturelle und menschliche Bereicherung, denn unterwegs traf man auf vielfältiges Volk. Vereinzelt ließ sich sogar schon mal eine vermögende junge Dame in die Bergwelt chauffieren, wie unser Künstler mit Genuss im Vordergrund festhält. Ihr Gepäck wird von dem begleitenden Maultier getragen, das von Säumern geführt wird.
Es war der Bezug zu meinem Heimatland Schweiz und es war auch der Bezug zu dem, was ich in meinem Beruf mache. In meinem Beruf untersuche ich den Landschaftswandel, den Wandel von Fauna, von Flora, von Klima und da sah ich sofort zahlreiche Bezüge auf dem Bild und auch die figurale Komposition, die man darauf erkennt, lässt mir sehr viele Assoziationen spontan hochkommen. Und es kommt einem natürlich auch in den Sinn, wenn ich das betrachte und jetzt die heutige Zeit kenne, dass die Ursache für den starken Wandel zum einen in der Industrialisierung lag, zum anderen aber auch im Bevölkerungswachstum, im Bedürfnis nach mehr Ressourcen. Damals hatte die Schweiz, das ist ja an der Grenze von Kanton Bern zum Wallis zu, die ganze Schweiz eine Bevölkerungsdichte von gut 40 Einwohner pro Quadratkilometer. Heute sind es deutlich über 200 Einwohner pro Quadratkilometer. Aber die Figuren, die wir sehen, sind so farbenfroh gemalt hier drauf. Ich würde fast sagen, das sind italienische Figuren, die wir sehen. Das sind nicht Figuren, wie sie im rauen Alpenlande 1793 rumgewandert sind. Da hat er auch Spaß gehabt. Man sieht ja auch, es kommen auch kleine humoristische Szenen vor darin, wie etwa der kläffende Hund, der den Gemsjäger ankläfft und einige andere Sachen. Die Dame hat er mit großer Freude wohl hier auf dem Maultier gezeichnet, die hochgebracht wird, zusammen mit Säumern, die Lasten tragen. Aber das Pferd selber, das ist ja, hat eine Montur fast wie ein Zirkuspferd. Also hier hat er auch seinen Spaß dran gehabt. Aber man findet auch ganz interessante kulturhistorische Bezüge. Etwa neben dem Haus, ganz klein rechts, ist eine Dame zu sehen, offenbar eine jüngere Dame, die einen Korb auf dem Kopf trägt. Das war bis um 1800 durchaus eine verbreitete Form des Transports von Waren in Mitteleuropa. Das ist heute völlig ausgestorben. Das kennen wir ja noch von Afrika und einigen anderen Völkern. Das war hier verbreitet, das findet man sehr oft. Ganz links, die zwei Personen links von diesen Häusern, stehen so stoisch und ruhig da. Fast hat man den Eindruck, das sind zwei alte Römer, die miteinander diskutieren. Also er hat auch gespielt mit der Landschaft. Eine mehr oder weniger realistische, sehr stark wirkende Landschaft im Hintergrund und vorne dran Unterhaltung.
Das Säumerwesen ging noch im 19. Jahrhundert zu Ende. 1894 wurde am Grimselpass die erste Passstraße eröffnet, die sofort touristisch, wohl in erster Linie noch mittels Postkutschen, angenommen und frequentiert wurde. Ab 1920 baute man mehrere Speicherseen und musste die Straße umleiten oder neu planen. Den alten Saumpfad kann man noch an verschiedenen Stellen sehen oder erahnen. Doch sind zahlreiche Attribute, die die im Bild festgehaltene Landschaft um den Grimselsee ausmachten, schlicht verschwunden.
Ich habe sehr große Freude dran gehabt, das zu beschreiben, weil ich natürlich genötigt war, mir die Geschichte dahinter etwas anzusehen. Wo war der Maler damals? Wie hat er das möglicherweise empfunden? Von woher hat er das gezeichnet? Das heißt, hier kommen auch kulturelle Aspekte rein. Wir wissen, dass er, weil er sehr stark der Französischen Revolution anhing, in der Schweiz war für 2-3 Jahre in Biel, dass er von dort aus Spaziergänge, Wanderungen in die Alpen machte, sicher eben auch dahin. Er hat wahrscheinlich eine Bleistiftzeichnung mitgebracht und 20 Jahre später, als er noch einmal etwa für 3 Jahre in Wien war und nicht in Italien, wo er den größten Teil seines restlichen Lebens verbracht hat, dort hat er wohl das Bild gemalt.
Das ist ja auch so, wenn man schreibt und die Fantasie mit einem durchzugehen droht, und dann ist doch, wenn man ein Bild hat, ein Korrektiv dazu da oder ein disziplinarisches Instrumentarium, das einen immer wieder zurückholt und darauf verweist, was auf dem Bild zu sehen ist und was eventuell nicht fehlen darf in der Geschichte. Also dieses Disziplinieren durch das Foto dieses Bildes fand ich sehr, sehr hilfreich beim Schreiben.
Und dann kam dieser Vorschlag mit Josef Anton Kochs Via Maler, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Das fand ich aber ganz spannend und das war für mich auch eine Herausforderung. Da dachte ich, okay, du hast dieses Bild jetzt in den Ring geworfen und jetzt haben sie es dir zurückgespielt und damit möchtest du jetzt was machen. Und dann wird es erstmal schwierig, denn dann geht die Kernarbeit, da muss man viele Dinge klären, da muss es sachlich geklärt werden, da muss man nochmal gucken, wie war das historisch mit der Via Maler genau. Dann schreibt man. Das kann anstrengend und mühselig sein, und zwar aus dem Grund, weil man sich sprachlich immer an einer Grenze der Ausdrucksmöglichkeit bewegt. Und das ist dann sehr befreiend, wenn eine Erkenntnis gelingt, die ich nur im Schreiben finden kann. Denn der Vorteil dieser Methode besteht auch darin, dass ich tatsächlich anschauliche Erkenntnis im Schreiben gewinnen kann. Also mir ist es gelungen, ein bestimmtes Phänomen anschaulich zu fassen und damit gibt es das dann auch.
Also ich hatte großen Spaß daran, erstens mal mir ein bisschen diese Entwicklung dieser Landschaft vor Augen zu führen und ich habe wirklich Spaß daran gehabt. Aber zunächst mal an der detektivischen Arbeit herauszufinden, was sehe ich da eigentlich, wie hat sich das entwickelt. Ich habe mich dann auch mit entsprechenden Materialien über das Luftbild und über Pläne auch an diese Landschaft angenähert, habe versucht herauszufinden, was ist denn jetzt Fiktion und was ist Realität und wie hat sich diese Landschaft im Laufe der Zeit verändert. Also das hat mir großen Spaß gemacht, eigentlich zu sehen, welchen Zeitpunkt sehen wir hier und was hat der Maler möglicherweise schon erahnt, was dann später Realität geworden ist. Oder was konnte er damals gar nicht ahnen, was wir heute als Realität zur Kenntnis nehmen müssen? Diese detektivische Arbeit hat mir Spaß gemacht und auch die Herausforderung, sich in das Leben eines Menschen der damaligen Zeit wenigstens zu versuchen, ein bisschen reinzudenken. Auch das war, fand ich, sehr, sehr schön. Und die Neugierde, wie kann ein Kriegsheimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg sich hinsetzen, eine Landschaft malen? Das wollte mir beim besten Willen nicht so richtig. Das ging mir nicht so richtig in den Kopf. Wie verarbeitet jemand dieses Trauma in einer Landschaftsmalerei? Das hat mich sehr beschäftigt und beschäftigt mich offen gestanden immer noch ein bisschen.
Es liegt, glaube ich, auch an dem Format, nämlich dass jemand sich mit einem Bild sehr intensiv befasst, unter der Maßgabe, möglichst nicht viele Vergleichsabbildungen heranzuziehen oder mit großem Fußnotenapparat zu operieren. Darum hatten wir die Kollegen der Kunstgeschichte gebeten. Auch die anderen Fachwissenschaftler, nämlich Philosophen oder Ökologen, die wir gebeten hatten, oder Biologen, haben natürlich auch verzichtet auf jetzt die disziplinären Vokabeln und das Handwerkszeug, was man so üblicherweise mitbringt und in Anschlag bringen will und muss. Die Besucher sind sehr befreit dadurch, dass sie nicht einordnen müssen, sondern wirken lassen können, dass sie erleben können. Einordnen ist ja typisch für sortierende Wissenschaft, ja, für Systematisierung, Historisierung, was auch immer. Und dieses Einordnen ist ja sofort was, was mich ja zumacht, sage ich jetzt mal ein bisschen psychoanalysierend. Nein, ums Einordnen soll's ja subkutan auf einer Ebene gehen, die wir natürlich auch leisten, als Museum auch leisten wollen, gar nicht aufhören wollen, denn es ist ja auch Wissenschaft. Also das kann man dadurch machen, wie wir gehängt haben. Natürlich ist im Wesentlichen die Ausstellung chronologisch gehängt. mit einigen kleinen Ausreißern, absichtlichen Ausreißern, weil wir mal was konfrontieren wollen, was sich eben dann wirklich polar begegnet, was eine Spannung aufmacht, was einen Kontrast herstellt. Aber sonst ist es natürlich ein Weg schon durch die Kunstgeschichte, in dem man zum Beispiel sehr interessant sehen kann. Dadurch wird es dann doch auch zu einem historischen Spaziergang ein wenig, dass der Mensch zum Beispiel aus dem Zentrum der Schöpfung immer mehr an den Rand rückt und schließlich verschwindet.
Daniel Roth, Landscape Echoes, 2007. Ein Gipfeltreffen von Alexander Eiling.
Mal angenommen, Caspar David Friedrich, Paul Cézanne und Daniel Roth hätten sich in einem Paralleluniversum zum gemeinschaftlichen Landschaftsmalen verabredet. Während eines Sommerurlaubs hätten sich die drei frühmorgens unterhalb der Montagne Sainte-Victoire nahe Aix-en-Provence getroffen und darüber gesprochen, wie das Bergmassiv künstlerisch zu bewältigen sei. Bevor Friedrich sich überhaupt zu äußern beginnt, spürt er bereits der Silhouette des Berges in seinem Skizzenbuch nach. Mit einer zarten Bleistiftlinie tastet er zeichnend die Charakteristik des Massivs ab, laviert einzelne Partien geschickt mit Tusche und fügt kurze Notizen zur farblichen Ausgestaltung hinzu. Friedrich erklärt den staunenden Kollegen, dass er das Gesehene zwar akkurat wiedergeben möchte, den Berg jedoch als Widerschein seiner Gefühlswelt auffasst. Die Hauptaufgabe seiner Kunst sei das Erzeugen von Stimmungen. Die Natur sei für ihn vielmehr das Echo der menschlichen Seele als ein Motiv um ihrer selbst willen. Im Übrigen sei er hier bereits fertig und wolle das Werk später im Atelier vollenden. Der wortkarge Cézanne hat Heimvorteil. Er plädiert dafür, wenngleich sur le motif nicht das Vorgefundene wiederzugeben, sondern den Gipfel hinter dem Gipfel zu malen. Die innere Vision eines Berges, den er schon aber tausendmal gesehen und doch nie wirklich porträtiert habe. Die Topographie und geologischen Gegebenheiten außer Acht lassend, soll sein Berg mehr ein Erinnerungsbild, denn ein Abbild sein. Das Werk sei mit einem Höchstmaß an künstlerischer Differenziertheit auszuführen, um die mannigfaltigen innerbildlichen Farb- und Formbezüge zu betonen, die eine eigengesetzliche Harmonie parallel zur Natur für ihn darstellen. Nur so sei das Werk zu realisieren. Das Gefühlsduselige von Friedrich hält er, ganz nebenbei gesagt, für eine deutsche Unart. Daniel Roth antwortet daraufhin, in dem Berg doch den Portschlüssel zu einer verborgenen Geschichte voller überraschender Wendungen und Absurditäten zu sehen. Die Sainte-Victoire sei ein verheißungsvoller Ort, an dem sich die Fantasie entzündet, um schließlich in einem System aus Rohrpostleitungen Achterbahn zu fahren. Am Ende öffne sich eine Luke und man befinde sich im Brüsseler Justizpalast oder einem kommunistischen Protzbau der Sowjetära. Während er dies den verblüfften Kollegen erzählt, sammelt er Steine und Hölzer vom Boden auf, die später als Beweisstücke seine These stützen und integraler Bestandteil seines Werkes werden sollen. Er wolle diese Artefakte gerne neben der Zeichnung des Berges montieren. Friedrich und Cézanne sollen als Zeugen bitte das beigefügte Zertifikat unterschreiben. Ein Foto wäre auch nicht schlecht. Der deutsche Romantiker und der Meister aus Aix sind sichtlich überfordert von diesem Ansatz, doch ist auch ihre Neugier geweckt. Man möchte ja auch offen für Neues sein. Roth beginnt daraufhin zu zeichnen. Auf dem Blatt entstehen Linienstrukturen, die an die Konstruktionszeichnungen eines Architekten erinnern. Stangen und Gestelle, die Betten oder Wäscheständer sein könnten. Eine Art Schornstein mit Lüftungsklappe, dahinter eine grau schraffierte Trapezform. Friedrich und Cézanne sind ratlos und zweifeln am Verstand des Kollegen oder an seiner Definition von Landschaft. Sich von der Natur zu lösen, ist für beide in unterschiedlichem Maße akzeptabel. Aber wo bitte ist der Berg? Roth setzt daraufhin eine schwebende Bergkette auf das Papier, die wie ein drapiertes Tuch aussieht, wobei die Grate und Schluchten an Nähte erinnern. Schließlich fügt er oberhalb noch zwei ähnliche Strukturen kleineren Formats hinzu. Roth beendet seine Arbeit und nennt das Ganze Echoes of Landscape, was Friedrich sichtlich ärgert, da er den Begriff gerne für seine pantheistische Naturauffassung reklamiert hätte. Doch meint Friedrich bei längerem Betrachten des Werks einen inneren Klang in dieser atypischen Landschaft zu hören, der ihn versöhnlich stimmt. Vor allem die Ökonomie der Zeichnung in ihrer klaren und unaufgeregten Struktur beeindruckt ihn. Cézanne hingegen kann den zu einem Gebirgsmassiv verhärteten Stoffbahnen etwas abgewinnen. In seinem Atelier harren zahlreiche in Gips getränkte Tücher, auf die er sorgsam Äpfel und Birnen drapiert. Stoff in Stein oder Stein in Stoff zu verwandeln, zählt zu seinen leichtesten Übungen, seit er beschlossen hat, die Beschaffenheit von Materialien zu vertauschen. Ein Kunstgriff, der ihm ungeheure Freiheiten in seiner Kunst ermöglicht. Lobend hebt er auch die verunklärenden Züge der heterogenen Zeichnung hervor, die trotz der Akkuratesse durch ungewöhnliche Kombinationen den Geist des Betrachters in Bewegung setzen. Für Cézanne liegt gerade in dieser Diskrepanz zwischen dem Versprechen der Genauigkeit und der Verweigerung einer lesbaren Darstellung die besondere Qualität der Zeichnung. Roth wirft einen finalen Blick auf sein Werk und schickt die Zeichnung nach Leipzig, wo sie für ein Mappenwerk zu Ehren Max Klingers reproduziert werden soll, was besonders Cézanne sofort einleuchtet. Unter dem Tuch lauern für ihn die Abgründe der deutschen Seele, die Albträume der freudschen Psychoanalyse, die sich mittlerweile leider auch in Paris breit gemacht haben. Wie eine Antwort auf Klingers Grafikfolge »Der Handschuh« wabern die textilen Bergmassive durch das Unterbewusstsein, kennen weder Ort noch Zeit, sind losgelöst von jeglicher Schwerkraft und Logik. Um den Anflug einer schwermütigen Stimmung im Keim zu ersticken, schlägt Friedrich vor, sich an die Ostsee zu begeben. Er möchte seinen Kollegen dort auf Rügen ein paar Felsen zeigen, die er für sehr vielversprechend hält. Die Freunde sind interessiert und machen sich beschwingt auf den Weg.
Jakob von Reusdahl. Große Baumgruppe am Wasser. Um 1665. Bäume der Erkenntnis. Marion Poschmann.
Luft. Geröllwolken, Rollwolken, quellende Wolkenformen, die schnell aufeinander folgen in unablässigem Aufhellen, Anschwellen, ständig verändert und mit der Textur von Puder, Übermut. Oder wie Spuren im Staub, ganze Staubgebäude, in denen sich Fernweh ansammelt, anstaut, wie Unmengen Flusen, wie lautlose Detonationen der Sehnsucht. Und abermals weitere weiche Bleibebemühungen. Plötzlich ein grelles Kirschblütenweiß und von stürmischen Böen zerwühlt. Oder kochende Laken, die wieder ins dunklere Wasser absacken. Grollende Trümmertransporte, bellende Winde und bald der Gestaltwandel, aber und langer Atem. Laub. Hutewald heißt es. Unendlich verzögertes Hinsinken heißt es. Aus zitternden Linien Laub und die Lichter wie eingefriedet, zu winzigen Spiegeln gerahmt, was wohl Blendung war, Blatt über Blatt. Oder ewiger Vorbehalt. Noch einen Sommer lang die Lebensform Sofa. Hügel und Hain, wo wir wieder, wo vielfach wie dumpfer Schotter, wie altes Begehren die Eicheln fielen, wo lichtgemästetes Vieh wiederkäute, die Bäuche voll Cumulus, voller Stratus, voll Spiegelbildern. Ein Finden und Finden. Ein Ort aber, Ort unter Bäumen, wo Bäume Säumnisse sind, aber später doch und unhaltbar zunächst, noch nicht. Licht. Sie überzogen den Himmel wie maßlose Moose, Polster aus Feuchtigkeit, reines als ob. Diese Baumpartien im Habitus Eichenhain, oft war es so, dass es sich wiederholte, dass nachgiebige majestätische Kronen, dass gegen das Licht, das es moderte, thronte, auf das lange Flüge über die Auen, über zerbrochenen Birkenstämmen, geknicktem Schilf und verrottetem Astwerk. Zwei Wildenten landeten sanft auf dem Wasser wie fallendes Laub, aber oft war es so, dass wir formvollendete Omen mit heimlicher Furcht betrachteten, nahe am Ufer und ganz wie damals schon gelb in der klaren Herbstluft.
Sie hörten Bildlandschaften und Wortlandschaften unter freiem Himmel. Ein Feature von Gerwig Epkes zur Ausstellung der Staatlichen Kunsthalle, die Bild und Wort zusammenführt. Es erzählten Kirsten Vogt, die Kuratorin der Ausstellung unter freiem Himmel, die Schriftstellerin Katrin Schmidt, Richard Hoppe-Seiler, Professor für Kunstgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum, Bruno Streit, Professor für Ökologie und Evolution an der Universität Frankfurt und Udo Weilacher, Professor für Landschaftsarchitektur und industrielle Landschaft an der Technischen Universität München. Die Texte lasen Doris Wolters, Frank Arnold und Sebastian Miro. Ton und Technik Andreas Völzing und Sonja Röder. Produktion Südwestrundfunk 2017. Die Ausstellung Unter freiem Himmel können Sie noch bis zum 27. August in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe besuchen.